Lima, Stadt der Könige. Mit rasendem Herzen und Tintenflecken auf den Händen tritt Augusto Berns aus dem Portal des Hotel Mori. Es ist 7 Uhr morgens, die Nacht war kurz. Die Sonne steht bereits am Himmel. Ihre Strahlen dringen durch die letzten Nebelbänke und lassen die Ausläufer der Anden gleißend hell aufleuchten. Berns stützt sich auf die Knie. Feiner Pazifikdunst dringt in seine Lunge, gierig atmet er ihn ein, schmeckt Salz und Staub. Sofort wird er durstig, den Dreiteiler nach Kleingeld abgeklopft. Wie viel ist noch da? Die Münzen werden gezählt und gleiten zurück in die Hosentasche. Dann läuft Berns los. Vor der Calle de Villalta kreuzt eine Pferdebahn. Berns tritt unter die Krone eines ausladenden Flammenbaums. Hier im Schatten überkommt ihn einer dieser Momente, in denen alles, was er in den vergangenen Jahren getan hat, auf seinen Schultern lastet. Er setzt sich auf eine nahe Bank und harrt aus. Eine halbe Stunde lang, eine ganze Stunde lang. Die ersten Geschäfte öffnen bereits. Kaufmänner hasten zu den Kontoren an der Kreuzung mit der Calle de Núñez. Brotverkäufer ziehen vorbei, immer gefolgt von sehnigen Nackthunden, die nach allem schnappen, was von ihren Karren fällt. Um Berns herum segeln die feuerroten Kelche des Flammenbaums zu Boden. Ein Kolibri schwirrt auf ihn zu und bleibt kurz vor seinem Gesicht in der Luft stehen. Berns macht keine Anstalten, den Vogel zu vertreiben. Als er wieder freier atmen kann, das Gewicht von ihm weicht, steht er auf und begibt sich zum Hauptplatz der Stadt. Auf dem weitläufigen Gelände vor der Kathedrale und dem Präsidentenpalast verteilen sich Fächerpalmen, Tauben wuseln um die Füße der Passanten, die zu den Geschäftsstraßen und Regierungsgebäuden eilen. Ein- und zweispännige Kutschen passieren die Arkaden und die Stände der Kräuterhändler, Schreiber, Wahrsager, Wunderheiler, Hexer und Affenzähmer. Berns lenkt seine Schritte zum Brunnen in der Mitte des Platzes. Noch immer liegt der Geschmack von Salz und Staub auf seiner Zunge. Er beugt sich hinab, als wolle er sein Taschentuch anfeuchten und führt etwas Wasser zu seinem Mund. Danach wäscht er seine Hände. Als Berns aufblickt, bemerkt er neben sich eine verschleierte Frau. Sie zwinkert ihm zu und fragt, was denn da sprudle, Schnaps der Helden? Welchen Gegner er denn heute schon bezwungen habe? Lachend geht sie davon. An ihrem Handgelenk blitzt ein goldenes Armband. Berns fallen die Investoren ein, die Kapitalisten, die er angeschrieben hat. Was, wenn sie morgen nicht erscheinen, weil er ein wichtiges Detail übersehen oder den falschen Zeitpunkt gewählt hat? Bei dem Gedanken krampft sich etwas in ihm zusammen, so stark, dass er meint, das panamaische Fieber sei zurückgekehrt. Ein Blick auf die Uhr. Noch immer bleibt mehr als eine Stunde. Eine Stunde bis zu seiner Verabredung, das ist nichts. Aber 30 Stunden bis Huacas del Inca. Wie soll man das aushalten? Der Kiosk am Eingang zur Calle Mantas führt über ein Dutzend verschiedener Zeitungen und Magazine. Berns greift in die Auslage, überfliegt die Titelseiten von El Nacional, El Comercio, El País, El Ateneo und einiger anderer Blätter. Er findet 5 Artikel, die von ihm, Berns, und seiner Entdeckung berichten. Seiner Entdeckung. Da lässt er die Zeitung sinken. Sein Blick gleitet hinüber zu den Ausläufern der Anden. Berns spürt, wie seine Handflächen feucht werden. Vielleicht ist es die Aufregung oder die pralle Sonne. Er bedankt sich beim Kioskbesitzer, lässt sich vom Schuhputzer nebenan die Stiefel polieren und geht schließlich zum Café Tortoni an der Calle Valladolid. 20 Centavos für Kaffee und Zuckerkringel, mehr als doppelt so viel wie in jeder anderen Bar der Stadt. Berns trinkt und seufzt kaum hörbar, als er in das Gebäck beißt. Er lässt sich ein Glas Eiswasser bringen, zögert den letzten Schluck Kaffee endlos hinaus, tippt noch die kleinsten Zuckerkrümel vom Teller. Eine halbe Stunde später biegt Berns in die Calle de Espaderos ein, an deren Ende sich der Club Nacional befindet. Korallenbäume säumen das Portal, es ist nicht zu verfehlen. Vor der Treppe bleibt Berns stehen, rückt seine Krawatte zurecht, dann erst wagt er es, die Stufen hinaufzusteigen. 2 Mal ist er schon hier gewesen, jedoch 2 Male in Begleitung eines Clubmitglieds. Im Empfangsraum fällt der Schein venezianischer Lampen auf Wandgemälde, gusseiserne Säulen und Brüsseler Teppiche. Die Lobby erstreckt sich über den gesamten vorderen Teil des Erdgeschosses. Marmortreppen führen in die oberen Räume, eine weit offenstehende Doppeltür erlaubt den Blick in den blauen Salon. Dort sitzen Herren auf Polstermöbeln und rauchen Zigarre. In einer Nische zwischen Haupteingang und blauem Salon sitzt wie gewöhnlich der Portier Ignacio Ortiz, berüchtigt für seine Humorlosigkeit und den betrübten Gesichtsausdruck derer, die am Magen leiden. »Heute findet kein Publikumsverkehr statt, diplomatischer Besuch. Sie haben eine schriftliche Einladung, Senor?«
»Augusto Berns, ich habe eine Verabredung.«
»Ist das so?« Der Blick des Portiers flackert über Berns Anzug, die Tasche, den Hut. Irgendetwas scheint nicht zu passen. »Darf ich fragen, mit wem?«
Jetzt kommt Leben in die Gruppe am hinteren Ende des blauen Salons. Man erhebt sich von den Polstermöbeln. Wenn Berns sich nicht täuscht, handelt es sich um die bolivianische Delegation, die seit gestern in der Stadt ist. Inmitten der gedrungenen, penibel gekleideten Bolivianer erkennt er seine Verabredung. Langsam bewegt sich die Gruppe auf den Empfangsraum zu. »Allerdings«, sagt Berns und nimmt den Derby ab, ordnet sein Haar. »Nun, ich treffe den Präsidenten.«
»Was Sie nicht sagen.«
Ortiz fängt an, in seinen Papieren zu wühlen, aber da ist es schon zu spät. Das Geflüster der Männer hinter Berns verstummt, denn nun betritt die Delegation die Lobby. Und in ihrer Mitte, einen Kopf größer als die Bolivianer um ihn herum, schreitet der Präsident der Republik Peru, Andrés Avelino Cáceres. Alle Blicke sind auf seine stattliche Erscheinung geheftet. Die blau-weiße Uniform mit den Epauletten, der ausladende Backenbart, das leicht hervorstehende linke Auge, das markante Kinn.
»Señor el Presidente«, sagt Berns.
Da erst bemerkt ihn Cáceres, lacht auf und schiebt sich an den Bolivianern vorbei. Die beiden Männer umarmen sich und klopfen einander auf die Schultern.
»Augusto«, sagt Cáceres, »ich dachte schon, du kommst nicht mehr.«
Ich wurde aufgehalten.
Ortiz hat jetzt plötzlich viel Papier, das er sortieren muss.
Da scheint Präsident Cáceres etwas einzufallen. Er bittet um Aufmerksamkeit, schart die Bolivianer in einem Halbrund um sich und Berns.
»Meine Herren, wissen Sie, was ein Held ist?«
Stille. Niemand rührt sich.
»Ein Held ist einer, der Glück hat, der sich mit den richtigen Menschen zu umgeben weiß. Auch wenn Sie das vielleicht nicht glauben, aber ein Held steht niemals allein. Als wir vor über 20 Jahren Callao gegen die Spanier verteidigten, wer rettete mir da das Leben? Dieser Mann hier. Und danach? Wer erkundete dieses Land wie kein Zweiter, vermaß es und verband seine Städte mit der Eisenbahn? Dieser Mann hier. Wer verbrachte Jahre in den Bergen und im Dschungel, wo er eine unglaubliche Entdeckung machte? Meine Herren, dieser Mann hier ist Augusto Berns. Ein Mann der Tat, ein Macher, ein ganz großer Realist.
Erster Teil. Flussgold. Als Kind wäre Rudolf August Berns beinahe an einer Fliege erstickt. Stundenlang konnte er mit weit geöffnetem Mund und glasigen Augen dasitzen. Legionen von Römern zogen dann an ihm vorbei und überquerten den Rhein ungefähr an der Stelle, an der gerade die Fähre nach Mündelheim ablegte. Die Römer! Was war das jedes Mal für ein Spektakel? Der Rhein war plötzlich kein bleierner Fluss mehr, sondern ein reißender Strom. Und drüben auf der anderen Seite wohnten nicht die Mündelheimer Bauern, sondern wilde Germanen, die ihr Land verteidigen würden. Und Klipper Eu, unten am Ufer mit seinem zerrissenen Mantel und der Goldpfanne, war nicht Klipper Eu, sondern Gaius Julius. Hinter Gaius Julius ging ein Soldat mit Brustschild, der die römische Standarte trug. Der goldene Adler funkelte und glänzte in der Sonne.
Das Trampeln hunderter Pferde und Männer war zu hören. Von irgendwoher drang ein Lied, sonderbar fern und fremd. Und da, einige der Soldaten führten Pferde, beladen mit kostbaren Schatullen. Schätze mussten sich darin befinden, Gold- und Silbermünzen, schwer genug, einem einfachen Mann ein Loch in die Hosentasche zu reißen. Und Perlenketten, Edelsteine, Goldreife, ganze Barren. Als Gaius Julius auf die Brücke ritt, flatterte und bauschte sich sein Umhang im Wind. »Barbaricum«, sagte er und legte seine Stirn in Falten. Obwohl er es nur flüsterte, drang es bis herüber zum Apfelbaum, auf dem Rudolf saß und hinunter zum Rhein schaute. Dann warf Gaius Julius einen Blick zurück nach Westen und überquerte schließlich die Rheinbrücke. Auf der anderen Seite angekommen, drehte er sich ein letztes Mal um und winkte Rudolf zu. Eine kaum wahrnehmbare Bewegung der Hand war das, unbemerkt von den Soldaten und dem Standartenträger. Rudolf aber wusste, dass die Geste einzig ihm galt, über 2000 Jahre hinweg, und dass Gaius Julius ihn mindestens so klar sah wie er ihn. Aber bevor Gaius Julius sich wieder abwenden konnte, um mit wehendem Umhang nach Germanien zu reiten, war da diese Fliege. Schmetterlinge, Bienen, Wespen und Fliegen tummelten sich auf den überreifen Äpfeln und stoben hoch bis zu Rudolfs Platz auf dem Ast. Die Arme schlaff, der Mund trocken, war sein Blick in eine andere Welt gerichtet, eine Welt ohne Fliegen, ohne empörtes Aufsummen, plötzlichen Schmerz und Hustenreiz. Rudolf hustete sich vom Baum herunter, fuhr mit seinem Finger in den Mund und weiter in den Rachen, aber da war nichts zu holen, da war nur die Atemnot, das Röcheln. Und plötzlich war da Gaius Julius, der ihn packte und nach oben hiefte. Dann kam die Schwärze, die sich nach einer Zeit in die Stimme der Mutter verwandelte, in etwas Kühles unter seinem Hinterkopf, ja, in den Geruch von Bohnensuppe mit Speck. Und sogar in das Geheul von seinem kleinen Bruder Max. Am Ende aber verblasste auch das, und über Rudolf kreiste nur noch der goldene Adler der Legion.